Willkommen zum Vorprofessionell-Podcast. Joachim Nareike sucht das Gespräch. Offen, direkt und immer nah dran.
Freue ich mich ganz besonders auf meinen Gast, einen der scharfsinnigsten Wirtschaftsexperten Deutschlands, der seit Jahren mit klaren Analysen und deutlichen Positionen und Meinungen die wirtschaftspolitische Debatte prägt. Ich spreche mit ihm über die drängenden Herausforderungen in unserem Land, die komplexe Rentenproblematik bis hin zu den verpassten Chancen während der Nullzinsphase. Zum Abschluss geht es auch darum, wie man in unseren Zeiten und in diesen unsicheren Zeiten am besten mit Geld umgeht und welche Strategien er persönlich verfolgt. Mein Name ist Joachim Nareike und ich suche heute das Gespräch mit Dr. Daniel Stelter. Herzlich willkommen, lieber Daniel Stelter. Ich freue mich wirklich sehr auf unser Gespräch.
Herr Nareike, danke für die Einladung. Jetzt schauen wir mal, was wir daraus machen.
Herr Dr. Stelter, wir kennen oder viele kennen Sie von Ihren Analysen, Kommentaren und auch den Podcasts. Wenn Sie auf die aktuelle wirtschaftliche und wirtschaftspolitische Stimmung in Deutschland schauen, was ist Ihr Eindruck? Haben wir ein Erkenntnis oder ein Umsetzungsproblem?
Also ich glaube, so wie Sie es formulieren, haben wir natürlich ein Umsetzungsproblem, weil es mangelt ja nicht an mahnenden Stimmen, die sagen, wir bräuchten Reformen. Wir bräuchten Entbürokratisierung. Die Politiker schreiben das auch immer in die Wahlprogramme. Insofern würde ich sagen, es gibt durchaus kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Wenn wir es etwas weiter fassen, würde ich sagen, manchmal beschleicht mich schon der Verdacht, dass dieses Erkenntnisproblem nicht bei allen, oder der Erkenntnisfortschritt nicht bei allen Politikern im gleichen Maße gegeben ist. Und zum Zweiten, es ist ja immer leichter, Politiker zu schimpfen, dazu neige ich auch immer sehr. Möchte ich schon anerkennen, Politiker machen das, was die Bürger von ihnen wollen. Und wenn sie einen Wahlkampf erfolgreich damit bestreiten, dass sie sagen, die Rente ist sicher, es gibt keine Reformen, wenn sie Wahlkampf bestreiten, wir müssen einfach nur mehr umverteilen, dann ist schon alles gut und damit Stimmen gewinnen, da muss man einfach ganz klar sagen, dass es bei vielen Bürgern eben doch ein Erkenntnisproblem gibt, einfach deshalb, weil es ihnen individuell gut geht, weil sie vielleicht gar nicht bemerken, wie eigentlich die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Landes erodiert. Oder, ganz schlimm, Sie merken es vielleicht noch, sagen aber, was soll's, für mich persönlich langt's ja noch, ich bin schon alt. Und das Ganze ist schon eine Gemengelage. Vor dem Hintergrund, wer informiert sein möchte, der weiß, was schiefläuft, der hat kein Erkenntnisproblem. Einige Bürger, einige Parteien, einige Politiker haben ein Erkenntnisproblem. Und an der sonstigen Stelle haben wir natürlich bei denen, die die Erkenntnis haben, das Umsetzungsproblem, dass es, das gebe ich auch zu, leichter ist, beispielsweise Entbürokratisierung zu fordern, als sie in der Tat dann zu realisieren.
Ich glaube, das ist halt auch über die letzten Jahrzehnte so angewachsen an vielen Stellen und dann ist immer wieder draufgepackt worden, dass es jetzt einfach schwierig, diesen gordischen Knoten auch zu durchschlagen. Wollen wir uns vielleicht unsere Rentensysteme ein bisschen näher anschauen? Weil ich glaube, dass das auch eines der meist unterschätzten Probleme dieses Landes auch für die Zukunft sein wird. Wenn wir uns das anschauen, wir haben eben gerade schon gesagt, die Rente ist sicher, man denkt, die Rente sei sicher, das ist das alte Norbert Blüm-Logo für die Litfaßsäulen gewesen. Ich glaube, in den 80er Jahren, wenn ich mich recht erinnere. Wenn Sie sich das Rentensystem Deutschlands anschauen, was ist aus Ihrer Sicht der tatsächlich größte Konstruktionsfehler aktuell?
Ja gut, der Konstruktionsfehler ist der von Konrad Adenauer, der das System, was wir ursprünglich hatten, nämlich eine Kapitaldeckung, umgestellt hat auf das Umlagesystem. Nach dem Motto, Kinder haben die Leute immer. Wir wissen, wenige Jahre später gab es die Pille und noch kürzere Zeit später gab es den sogenannten Pillenknick. Seitdem haben wir ja nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten westlichen Welt einen Rückgang der Geburtenraten. Und damit geht das Spiel einfach nicht mehr auf. Es fehlen im Prinzip die jungen Einzahler für die alten Bezieher. Und das hat in den letzten Jahren noch nicht zu dem geführt, was befürchtet wurde. Nämlich, es gab schon früher Mahnungen vor dem Rentenkollaps. Der kam aber nicht, weil eben es zwei Faktoren gab. Es gab eben die Zuwanderung, die zum Teil eben auch ein Arbeitsmarkt erfolgt. Es ist ja nicht nur Zuwanderung und Sozialsystem, sondern auch ein Arbeitsmarkt. Und zum Zweiten haben wir in den letzten 20 Jahren in Deutschland die Erwerbsbeteiligung von Frauen deutlich gesteigert. Jetzt kann man darüber klagen, dass es immer noch überwiegend in Teilzeit ist und nicht in Vollzeit ist. Aber auf jeden Fall dieser Zuwachs der Erwerbsbeteiligung von Frauen, generell die Steigerung der Erwerbsbeteiligung, hat im Prinzip dazu geführt, dass es mehr Einzahler gab und dass deshalb die Mathematik noch einigermaßen funktioniert hat, Klammer auf, obwohl der Bund natürlich jetzt schon ungefähr ein Drittel des Bundeshaushaltes in Zuschüssen leisten muss für die Rentenkasse, Klammer zu. Aber es hat im Prinzip, ist es gut gegangen. Und deshalb gibt es ja auch Leute, ich denke zum Beispiel an Achim Truge am Sachverständigenrat, der sitzt da auf dem Gewerkschaftsticket drin, der sagt, wir haben überhaupt keine Notwendigkeit, irgendwas zu tun. Das System hat jetzt auch funktioniert, wird auch weiter funktionieren. So, das Problem in der ganzen Sache ist, es spricht sehr viel dafür, dass es eben nicht weitergeht. Und es gab ja beim vorletzten Bundestagswahlkampf die Situation, wo eben Experten gesagt haben, ihr müsst unbedingt eine Rentenreform machen. Das bedeutet entweder höheres Renteneintrittsalter oder aber geringere Renten oder aber eben mehr Steuerzuschuss und höhere Beiträge. Aber irgendwas müsst ihr machen. Und dann hatte der damalige Kanzlerkandidat Olaf Scholz gesagt, nach dem Motto, ich will mit echten Experten sprechen, ich nehme diese Experten nicht ernst. Da zitiere ich immer gerne, weil ich mich drüber amüsiere, weil ich einfach sagen muss, naja, eigentlich ist es einfach ein Dreisatz. Wie viel Kohle kommt rein, wie viel Kohle fließt raus? Und das sind die zwei Hebel, die ich habe. Ich kann versuchen, mehr Geld einzutreiben oder ich kann versuchen, weniger Geld auszugeben. Nur strukturell gehen die Ausgaben einfach in den nächsten Jahren massiv nach oben. Ich selber gehöre dem Massenjahrgang an, also 64, das heißt, ich bin fest davon überzeugt, spätestens wenn die 64er in Rente sind, ist eine Reform unmöglich. Klammer auf. Und die jetzige Bundesregierung hat ja bereits gesagt, sie möchte erst 2029, Klammer auf, da sind die schon gar nicht mehr richtig an der Macht wahrscheinlich, Klammer zu, wollen sie im Prinzip mal über eine Reform der Rente nachdenken. Und ich glaube einfach, das heißt übersetzt, es gibt keine Reform der Rente. So, das heißt, die Rentenbeiträge werden hochgehen, die Steuerzuschüsse werden hochgehen, das wird immer teurer. Und das führt eben dazu, dass wir sagen müssen, ja, sollten wir nicht vielleicht andere Teile des Gesundheitssystems oder des Vorsorgesystems reformieren. Also Gesundheit vor allem, aber auch Pflege. So, bei Gesundheit hat die jetzige Regierung erstmal gesagt, wir stopfen erstmal Löcher und geben den Krankenkassen einfach mal mehr Geld, teilweise auch als Kredite. Und bei Pflege haben sie die besetzte Kommission ein. Aber im Prinzip ist es so, wir sind fernab davon, dass die Regierung oder die Politik anerkannt hat, dass wir eben jetzt am Ende eines Weges angekommen sind, wo wir nicht mehr damit rechnen können, dass die Erwerbstätigkeit steigt, sondern sie anfangen wird zu schrumpfen. Es fehlt also Geld an der Einnahmenseite, während gleichzeitig die Ausgaben weiter hochgehen. Und das kann man eine Weile kaschieren. Problem an der ganzen Sache ist, wir können Steuerzahlungen auch nicht immer weiter kaschieren, weil wir ja, kommen wir sicherlich noch drauf, zugleich ja schon seit Jahren eine stagnierende Wirtschaft haben, aufgrund von anderen Faktoren. Und das Ganze ist aber eine Gemengelage, die mich persönlich sehr sorgenvoll stimmt, weil wir einfach in massive Verteilungskonflikte reinlaufen. Und dann ist meines Erachtens die Gefahr groß, dass eben die Politik einfach sagt, ach, wir verteilen einfach mehr um. Ist ja auch sehr populär, da gibt es ja auch dann, schauen Sie an die Erfolge der Linken, sehr populäres Thema, dem Motto, wir nehmen es einfach anderen Leuten weg, was eben verkennt, dass das nur partiell geht und das Grundproblem eben nicht löst. Was wir bräuchten, ist zum einen mehr Wirtschaftswachstum im größeren Kuchen und zum anderen eigentlich bräuchten wir eine Rentenreform. Nur leider glaube ich nicht mehr, dass eine solche kommt.
Okay, Sie haben gerade gesagt, dass ein Drittel in die Renten Kassen als Zuschuss fließt. Lassen wir die Hörer noch mal kurz wissen, welche Summe das ist, denn das sind weit über 100 Milliarden Euro, soweit ich weiß. Wir sprechen aktuell so von 130 Milliarden.
Aber wir müssen jetzt keine Zahlen auswendig gelernt für diesen Podcast. Ich würde sagen, ungefähr 120 Milliarden Euro fließen, glaube ich, vom Bundeshaushalt in die Rentenkasse jetzt schon. Und das ist die Frage, kann man weitermachen? Bis jetzt ist ja die Politik, wir erhöhen im Prinzip den Zuschuss. Und da sind wir auch schon beim Thema Schuldenbremse, was Sie gar nicht ansprechen wollten. Ich meine, die Befürworter der Schuldenbremse hatten natürlich vollkommen recht. Ich muss dazu sagen, ich selber war für eine Reform, aber ganz anders, als es gekommen ist, Klammer zu. Aber die Befürworter der Schuldenbremse hatten natürlich recht, dass die Schuldenbremse im Prinzip noch übermäßigeren Konsum des Staates verhindern würde. Und genau das hat sie auch getan. Wir sehen jetzt ja, dass die Investitionen im Kernhaushalt schrumpfen, dass es weniger Geld ausgegeben wird im Kernhaushalt, wenn man alles in Sondervermögen verschiebt. Im Klartext machen wir Schulden für Konsum. Das gilt für den Bund, es gilt noch viel mehr für die Bundesländer, die im Prinzip jetzt ja Schulden machen dürfen und wahrscheinlich die Schulden ausschließlich dazu verwenden werden, um ihre bald demnächst stark steigenden Pensionslasten zu decken. Das heißt, wir finanzieren die alternde Gesellschaft auf Pump. Das ist aber eigentlich nicht das, was man tun sollte. Wenn man Pump-Staatsschulden macht, dann sollte man die Schulden sich so verwenden, dass sie dazu beitragen, dass in Zukunft die Wirtschaft mehr wächst, größer ist und deshalb auch mehr Steuereinnahmen generiert, um die Schulden zu bedienen. Das ist zumindest die Theorie. Genau das passiert einfach nicht. Insofern sehen Sie mich durchaus ernüchtert, was diese Regierung betrifft. Und ich sehe auch keine Besserung mit irgendwelcher anderen politischen Konstellation, weil es ein große Kartell gibt der Parteien, die sich eben an der größten Wählergruppe orientieren. Das sind zunehmend die Alten.
Nun klingt aber vieles ja auch wie eine Binse, ne? Also ich meine, wenn wir weniger Einzahler für mehr Rentner haben, müssen die Stellschrauben gedreht werden, die Sie gerade angesprochen haben. Also entweder Beiträge erhöhen, Renten reduzieren geht wahrscheinlich nicht. Aber ich habe ja irgendwie auch keinen Goldesel, der mir permanentes Geld irgendwie zur Verfügung stellt. Wenn wir das Rentensystem anschauen, wer müsste Ihrer Meinung nach, also angenommen, Sie würden jemanden identifizieren, der mutig genug wäre, das Thema wirklich gegen alle Widerstände mal anzugehen. Wer könnte das sein? Ist es der Wirtschaftsminister? Wäre es der Wirtschaftsminister? Wäre es der Sozial- oder Arbeitsminister? Wer wäre das, der da tatsächlich, sagen wir mal, in der Verantwortung stehen würde?
Ja gut, ich meine, jetzt rein formal müssen Sie das Frau Baas fragen als Sozialministerin. Aber ich glaube halt, das ist so eine grundlegende Reformarbeit. Da muss im Prinzip die Bundesregierung antreten und sagen, wir machen das jetzt. Und wir machen das jetzt auch, wenn wir uns unbeliebt machen. Schauen Sie an Gerhard Schröder. Ich glaube, wir können beide sofort, haben wir Konsens, dass das natürlich überhaupt nicht ging, sofort bei Gazprom anzufangen, dass das überhaupt, dass das alles nicht, also dass man sowas wirklich macht. Da brauchen wir, glaube ich, einen Haken dran machen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass Schröder schon damals Reformen gemacht hat, die dem Land gedient haben, so unpopulär sie auch waren. Dass die SPD und die Frau Merkel in den letzten Jahrzehnten nichts anderes zu tun hatte, als im Prinzip die Reform allen nacheinander zurückzudrehen, was auch erklärt, warum wir jetzt wieder so schlecht dastehen. Also Schröder hat das Richtige gemacht. Und ich glaube, rückblickend muss man sagen, Schröder hat eigentlich einen Fehler gemacht, dass er damals die Neuwahlen so früh ausgerufen hat. Hätte er die Möglichkeit gehabt, durchzuhalten, und Klammer auf, ich bin jetzt kein Politiker, wahrscheinlich ging das irgendwie nicht, aber hätte er durchgehalten, dann wäre unter Umständen eine ganz andere Konstellation gekommen, hätten wir unter Umständen eine rot-schwarze Regierung gehabt mit einer Frau Merkel, die quasi immer als Vizekanzlerin sozusagen immer auf Reformen gedrängt hätte bei der SPD. Und ich mag mir gar nicht auszumalen, was für ein tolles, erfolgreiches Land wir dann hätten vielleicht sein können. Aber wie gesagt, das ist alles schwierig drauf. Wir haben die guten Jahre, die wir hatten, dank der schuldischen Reformen, dank der Euro-Krise, die natürlich uns massiv geholfen hat, dank billiger Zinsen und der massiven Entwertung des Euros, wovon natürlich eine Exportwirtschaft entsprechend profitiert. Die guten 10 Jahre, die wir hatten bis Corona, haben wir nicht genutzt, sondern haben halt den Sozialstaat ausgeweitet. Mütterrente, Grundrente, auch eine völlig fehlgeleitete Energiepolitik. Wir haben uns da viele Dinge geleistet und es lag nicht an der schwarzen Null oder auch nicht an der Schuldenbremse, dass die Regierung nicht investiert hat, sondern es lag einfach daran, dass die Politiker sich eher auf soziale Wohltaten fokussiert haben und eben nicht ins Land investiert haben. Und das ist das, wo wir heute sind. Und das macht es einfach alles, wie ich finde, ausgesprochen traurig.
Okay, ich glaube, da sind wir auf einer Seite unterwegs. Das macht es traurig, führt aber natürlich trotzdem auch dazu, dass wir unseren Zuhörern diesbezüglich zum Thema Rente auch eine Empfehlung geben sollten. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass die Empfehlung durchaus heißen kann, private Altersvorsorge zu betreiben. Und zwar so früh wie möglich und so viel wie möglich, weil wir eben einfach nicht mehr uns darauf verlassen können, dass die gesetzliche Rentenversicherung, das können wir übrigens im Moment schon nicht, unsere Lebensabend vollumfänglich finanziert.
Sind wir da einer? Das stimmt. Natürlich mit einer Meinung. Es gibt noch weitere Gründe dafür. Sprich, schauen Sie, das Rentensystem ist per Definition ein rein deutsches System. Das heißt, es hängt letztlich auch an den Einkommen, die zukünftig in Deutschland erwirtschaftet werden. Und wenn Deutschland sich wirtschaftlich weiter schlecht entwickelt, bedeutet das für uns alle einen abnehmenden Wohlstand. Dann können wir über die Verteilungsfrage klären. Dann kann man natürlich noch mehr umverteilen Richtung Rentner und Ärmere und Ähnliches. Mit der Folge, dass eben junge und mobile, gut ausgebildete eher woanders hingehen, wo sie von ihrem Geld mehr behalten. Der zweite, und das ist sozusagen erstmal der objektive Grund zu sagen, was Sie sagen, selber vorsorgen. Das zweite ist, wenn man natürlich selber vorsorgt, dann kann man eben global diversifiziert vorsorgen. Und Sie wissen, es gibt ja, da bin ich fest davon überzeugt, sind wir in einem Umfeld, in dem es der Menschheit in 100 Jahren deutlich besser gehen wird als heute. Ich bin da auch nicht so negativ. Ich glaube, da gibt es tolle Innovationen, da gibt es wirtschaftlichen Fortschritt, da gibt es Wohlstandsgewinne. Und die finden halt dann außerhalb Deutschlands statt, außerhalb der EU statt. Und da sollte man sich eben dann partizipieren daran. Und wenn man daran partizipiert über Aktien und Ähnliches, dann hat man eben die Möglichkeit, das zu kompensieren, was hier passiert, nämlich dieser schleichende relative Niedergang, den wir ja schon seit Jahren haben und der sich fortsetzen wird.
Okay, ich hatte beispielsweise mal ein Gespräch mit Veronika Krim, die Sie sicherlich ja auch kennen.
Mhm, die war auch bei mir zu Gast im Podcast, ja.
Ah, war sie, okay. Ich hatte mit ihr eine Idee diskutiert, nämlich, dass wir in Deutschland jedem neugeborenen Kind 10.000 Euro zur Verfügung stellen. Also nicht dem Kind und auch nicht den Eltern, sondern das auf ein Konto legen. Das investiert in den MSCI World und das Kind kommt erst daran, wenn es 67 Jahre alt wird.
Mhm.
Mir dann spaßhalber noch 50 Euro von dem Kindergeld dazu packen monatlich, anstelle es auszukehren, Cash. Und das bleibt dann eben bis zum 67. Lebensjahr liegen. Dann ist es relativ simpel auszurechnen über den Zinseszinseffekt, dass wir sehr viel Wohlstand in diesem Alter dann generieren, zumindest mehr als der aktuell der Fall ist. Brisant wird die ganze Geschichte dadurch, dass wir bei 800.000 Geburten im Jahr in Deutschland dann quasi über eine Summe von 8 Milliarden Euro pro Jahr sprechen, die natürlich vergleichsweise mit dem, was wir gerade für Summen genannt haben, eher überschaubar wäre. Eine Frage, Herr Stelter, warum wird sowas nicht gemacht?
Ja gut, weil SPD-Politiker, habe ich gerade kürzlich gesehen, eine Frau stellt sich hin, wir wollen das Geld nicht verzocken an der Börse. Also es mangelt auch durchaus an Intelligenz und Verständnis für das, was im Markt passiert. Also für mich ist es so, es ist ganz offensichtlich, diese Rechnung stimmt natürlich und es ist nämlich unverständlich, warum das eben in Deutschland nicht umgesetzt wird. Denken Sie an Schweden, da gibt es ja eine Aktienrente von Sozialdemokraten eingeführt. Bei uns stellen Sozialdemokraten, ich habe das kürzlich gesehen, eine mir wieder namentlich wieder entfallene Dame, die dann in Talkshows sagt, wir können das Geld der Bürger nicht verzocken. Übrigens, Hanna Reike, kleine Werbung für mich selber, ich habe was ganz anderes vorgeschlagen, ich war viel radikaler als Sie. Ich habe gesagt, wir sollten jedem Deutschen unter 65 Jahren 10.000 Euro schenken. Der Staat entsprechend anlegen wie der, ich habe mal gesagt, norwegische Staatsfonds, gemeinsam also angelegt, auf individuellen Altersanlagekonten und auf dieses Konto darf man zugreifen, wenn man 65 ist und mindestens 10 Jahre dabei ist. Also die 65-Jährigen müssten da bis 75 warten. Und der Staat würde, ich habe sogar gesagt, er könnte sogar die Zuzahlung, er könnte sogar die Einzahlung sogar garantieren über lange Fristen, das ist völlig egal, das kostet immer was, weil der könnte das Geld trotzdem frei anlegen. Und dann sagen Sie, was kostet das? Und das hätte gekostet natürlich weitaus mehr als die 8 Milliarden, die Sie gerade gesagt haben. Also ich habe mal damals, habe ich so rechnet, vielleicht zu 1.000 Milliarden. Jetzt müssen Sie sagen, das ist ungefähr 25% vom Bruttoinlandsprodukt. Wenn Deutschland auf einen Schlag so viel Schulden machen würde, wären wir immer noch geringer verschuldet als die anderen Staaten, mit dem wir unsere Währung teilen, den Euro. Und wir können über den Euro hinterher sprechen. Ich persönlich glaube, der Euro kann nur überleben, wenn man Inflation zulässt. Und zwar deutlich, sonst wird der Euro nicht überleben. Dann könnte man im Prinzip ja fast schon hedgefondsmäßig sagen, der Staat leiht sich Geld, was sozusagen über Zeit sowieso sich entwertet über Inflation. Und die Bürger können das Geld global diversifiziert anlegen, beziehungsweise professionell wird es für sie angelegt. Und das wäre eine sehr vernünftige Vorgehensweise. Und jetzt können wir noch weitere Pirouetten drehen und können sagen, wir haben noch die Tage-2-Forderungen, das sind auch über 1.000 Milliarden, aber gehen wir jetzt nicht rein. Da gibt es verschiedene Überlegungen, wo man sagen kann, ich kann man sogar die noch dafür mobilisieren. Ich finde einfach nur, das setzt mutige Politik voraus. Und ich weiß es jetzt aus den Diskussionen heraus immer, Politiker sind dazu ängstlich, trauen sich nicht. Ich persönlich würde sagen, das wäre für mich, wenn ich jetzt so einmal für eine Woche Diktator von Deutschland wäre, um Gottes Willen, ich bin kein Fan von Diktatur und was weiß ich. Ja, wenn das wäre, dann würde ich sowas zum Beispiel durchsetzen und sagen, das machen wir jetzt einfach mal. Und das kann man auch technisch ganz einfach abwickeln und so kann man im Prinzip an dem Wohlstand, der Wohlstandsentwicklung der Welt teilhaben. Die Deutschen sind, das wissen Ihre Hörer und Leser, die Deutschen sind mit die Ärmsten in der Eurozone, die Italiener haben mehr Vermögen, die Spanier haben mehr Vermögen, die Franzosen haben mehr Vermögen. Ist nicht eine Frage der Vermögensverteilung, ja, die ist bei uns etwas ungerechter als in anderen Ländern, aber vor allem deshalb, weil die untere Hälfte gar nichts hat. Die Italiener hat die untere Hälfte sehr wohl etwas. Also die Antwort ist, unser Problem ist nicht, dass die Reichen bei uns zu viel Geld haben. Die reichen Deutschen sind nicht viel reicher als die reichen Italiener, Franzosen, Spanier, sondern unser Problem ist, dass die Masse der Bevölkerung kein Privatvermögen hat. Das könnte man ändern. Wird politisch nicht gemacht, weil die einen trauen sich nicht, weil sie nicht visionär sind und die anderen wollen das nicht. Namentlich diejenigen, die immer so stark klagen über die Vermögensungleichsverteilung, sind genau diejenigen, die aber gerade bei den kleineren, mittleren Einkommen die Bildung von Vermögen systematisch verhindern durch entweder zu hohe Steuernabgabenlast oder aber dann durch so Sparmodelle wie Riester, von denen wir wissen, dass sie im Prinzip so gestaltet wurden mit falschem doppelten Airbag-Gurt und was weiß ich. Also dem wollte gar nichts passieren. Wir wissen aber, wenn ich das Risiko komplett rausnehme bei einer Anlage, habe ich auch geringere Renditen. Packen Sie noch die überhöhten Gebühren der Anbieter dazu. Es ist einfach ein System, um die Bürger noch mehr zu verarmen zu lassen, als ihnen was zu bringen. Da gibt es ja Überlegungen zur Reform, die sollte man unbedingt machen. Nur für mich ist es einfach so, wir leben in einem Land, wo die Politik eigentlich systematisch die private Vermögensbildung verhindert. Das ärgert mich ganz massiv, vor allem auch deshalb, weil Studien zeigen, dass Vermögen, also wenn man etwas Vermögen hat, da reden wir jetzt nicht, da müsste ich Millionär sein, also wenn man Vermögen hat, ein paar tausend Euro im Konto hat, die Menschen sind glücklicher, die Menschen fühlen sich autonomer, sind weniger abhängig vom Staat. Das ist im Prinzip auch ein Freiheitsgefühl, was den Bürgern damit genommen wird, indem man sie so gängelt und so für so unmündig hält, dass man ihnen alles vorschreiben muss. Man muss natürlich dazu beitragen, dass die Bürger mehr von Geldanlage verstehen. Dazu gehört auch zum Beispiel, das in die Schulfächer aufzunehmen. Aber im Prinzip, das Ganze, was wir haben, ist politisch betriebener Irrsinn. Und wir haben das Problem, dass man mit diesen Sprüchen immer noch Wählerstimmen gewinnt, weil eben da wieder die Kompetenz und das Verständnis der Wähler und der Bürger fehlt dazu, dass das eben genau das Gegenteil von dem ist, was man tun sollte.
Hm. Klingt natürlich wirklich sehr, fast schon fatalistisch so ein bisschen. Klar ist, dass wir, ich glaube, Sie haben vorhin was Schönes gesagt, wenn Sie in Deutschland was zu sagen hätten und durchregieren könnten, dann würden Sie das Problem oder die Herausforderung sofort annehmen. Ich glaube, da findet sich plötzlich sehr viele Mitstreiter, die das machen, weil eben doch immer mehr auch, glaube ich, das Gefühl bekommen, dass das nicht in die richtige Richtung geht, was wir tun. Und deswegen, also ich wäre auf jeden Fall an Ihrer Seite, da könnten Sie sicher sein und würd mitlaufen. Lassen Sie uns zwei Stichworte noch aufnehmen, die Sie genannt haben. Das eine waren unsere EU-Partnerländer. Da drängt sich mir die Frage auf, wenn wir das zusammendenken mit der Verschuldungsproblematik, mit der Neuschuldenaufnahme etc., da drängt sich immer das Gefühl auf, dass wir Deutschen die einzigen in diesem Konstrukt Maastricht sind, die sich tatsächlich sklavisch versuchen, an diese Kriterien zu halten. Viele andere Länder tun das seit vielen Jahren nicht. Das bewegen nicht nur die Zahlen, sondern das belegen ja auch ihre Aktionen. Ist das ein Trugschluss, dass dieses Gefühl entsteht, oder teilen Sie dieses Gefühl mit mir?
Ich teile das Gefühl mit ihm, wobei jetzt mit der Aufhebung der Schuldenbremse sind wir natürlich auch mit dabei. Also wir machen jetzt ja auch mit, aber bis dahin haben wir natürlich schon uns sauber dran gehalten. Und schauen Sie nach Frankreich, schauen Sie nach Italien. Ich meine Italien, ich habe da Gespräche geführt, da habe ich mir gesagt, warum sollten wir sparen, solange die Provinzen zahlen. Die Provinzen sind dann konkret bei Gemeinden Brüssel oder Berlin, also wir. Frankreich, wissen Sie, die Mehrheit im Parlament haben die Rechten und Linken gemeinsam und beide sind fest davon überzeugt, man sollte nicht sparen, sondern der Staat sollte im Zweifelsfall von der EZB finanziert werden oder eben von Deutschland. Vor dem Hintergrund, dass der Trug, das ist kein Trugschluss. Darum habe ich mich auch, das ist auch der Grund, warum ich mich an anderer Stelle immer wieder dafür ausgesprochen habe, auch Schulden zu machen. Aber ich hätte es natürlich anders gemacht, als es jetzt gemacht wäre. Ich hätte natürlich zuerst mal im Staatshaushalt gespart und reformiert. Und da gibt es, kann ich Ihnen versichern, erhebliches Einsparungspotenzial. Das Zweite ist, ich hätte natürlich dann gesagt, wenn ich offiziell Schulden mache, dann gehe ich diese verdeckten Verbindlichkeiten an. Wir haben vorhin über Rente gesprochen, Gesundheit, Pflege. Da gibt's ja mit Methoden, wie man diese latenten Lasten quasi bilanziert. Wenn der Staat bilanzieren würde, wie ein normales Unternehmen, würde man halt sehen, dass die Staatsschulden nicht wie die offiziell ausgewiesenen so 65% vom Bruttoinlandsprodukt sind, sondern eher weit über 400%, eben aufgrund dieser verdeckten Lasten. Und ich hätte halt gesagt, okay, du darfst offizielle Schulden machen, wenn du im Gegenzug die verdeckten Lasten für Rente, Pflege und Kranken reduzierst durch Reformen. Hat man nicht gemacht. Im Gegenteil, haben wir jetzt gesehen, die Schulden fließen in den Konsum. Was wieder der letzte Punkt ist, ich hätte gesagt, das Geld muss natürlich wirklich in die Investitionen fließen und die Reform des Landes. Am liebsten wäre mir gewesen, Sondervermögen einzurichten, über die dann eben, die dann quasi einen Zweck haben, eine Aufgabe. Aber was konkret gemacht wird, wie es gemacht wird, hätte ich dann gerne professionellen Managern überlassen und nicht irgendwelchen Politikern, die damit dafür sorgen, dass irgendwie auf jeden Fall die Schultoilette in ihrem Heimatdorf saniert wird. Was vielleicht auch wichtig ist, aber wahrscheinlich haben wir noch höhere Prioritäten. Und ich würde sagen, eine Schultoilette sollte man nicht mit Schulden und Sondervermögen sanieren, das sollte man schon aus dem laufenden Haushalt tun.
Stimme ich vollumfänglich zu, gar keine Frage, kann es keine zwei Meinungen geben. Erlauben Sie mir noch einen Blick in den Rückspiegel. Vor einigen Jahren hatten wir Null- und Minuszinsen in Deutschland oder werden zu Null oder auch Minuszinsen Schulden aufnehmen können. Das hat damals niemand gemacht. Ich weiß, dass Sie sehr früh gesagt haben, wenn wir doch schon einen günstigen Zins haben, dann lasst uns doch versuchen, Schulden zu machen. Ein Negativzins sollte eigentlich noch mehr dazu verleiten, weil eins ist ja klar, die Brücken waren vor 5 Jahren, vor 10 Jahren auch schon marode. Die Schultoiletten war schon zu meiner Zeit so, um bei diesen typischen und auch immer gern genommenen Beispielen zu bleiben. Können Sie mir mal erklären, als wäre ich 3 Jahre alt, warum wurde das nicht gemacht? also Schulden aufnehmen, als Null- oder Minuszins war?
Ich kann es höchstens zurückführen auf komplette Inkompetenz im Finanzministerium und der Finanzminister. Sogar noch anders. Schauen Sie, Herr Schäuble hat seine schwarze Null auch dadurch bekommen, dass er, als die Zinsen tief waren, die Anleihen mit dem höheren Coupon versehen hat. Das heißt, er hat sie dann über 100 ausgegeben. Da gibt es sogar das Agio. Nehmen wir mal an, er hat sie nicht zu 100, sondern 5 verkauft. Hat die 5 Euro hat er sofort im laufenden Haushalt eingesackt. Und hat seinem Nachfolger quasi einen etwas höheren Zins hinterlassen. So wird bei uns agiert. Und ja, die Österreicher haben eine 100-jährige Anleihe ausgegeben. Also ich frage mich auch, wieso haben wir nicht weiters mehr langfristige Anleihen ausgegeben? Das ist einfach, ich meine, wir haben Politiker, die stolz darauf sind, dass sie ihr Geld auf Sparbuch anlegen. Und dann kriegen wir natürlich, darf man sich über das Ergebnis nicht wundern.
Okay. Ich hatte gehofft,
ob das jetzt der Dreijährige verstanden hätte, weiß ich nicht. Ich kann es nicht erklären. Ich kann natürlich schon versuchen zu rationalisieren. Sie können nicht sagen, wenn ich kurzfristigen Zins habe, der ist noch tiefer gewesen als der langfristige Zins, nach dem Motto, kurzfristig ist negativ und 10 Jahre kostet mich aber, 2%, dann nehme ich lieber das kurzfristig negativ als die 2%. Wenn Sie das in den USA blicken, gerade ganz aktuell, da sieht man ja genau diesen Trend. Die Zinsen sind etwas höher als im langjährigen, ich korrigiere mich, ist etwas höher, als sie da vor ein paar Jahren waren. Ergebnis, weil der Staat so riesige Defizite fährt, verschuldet er sich zunehmend kurzfristig. Das hat Janet Yellen gemacht, die Finanzministerin unter Joe Biden. Das macht jetzt der Finanzminister unter Trump. Macht das, weil es billiger ist. Also im Prinzip kann man sagen, okay, ich verschulde mich mehr kurzfristig, weil es billiger ist. Nur damals war das Zinsniveau so tief, wo man schon sagen muss, wie viel tiefer soll es dann noch gehen, bis man sich langfristig verschuldet. Aber wie gesagt, das wäre halt eine typische Kurzfristdenke. Es würde aber passen zum politischen Vorgehen, wo eben kurzfrist gedacht wird, auf die Motto, die kriegen den nächsten Haushalt hin und nicht, wie regiere ich, dass das Land in 10 Jahren gut dasteht. Und diesen Horizont hat scheinbar keiner. Und es ist einfach schade, dass es eben nicht einen breiteren Konsens gibt, dass wir mal in der Politik eben doch zu längerfristigeren Denken kommen. Schauen Sie nach Dänemark. Die Dänen haben es geschafft, in einem überparteilichen Konsens das Rentenalter anzuheben. Erst auf 69, perspektivisch glaube ich auf 70. Da fragt man sich natürlich, warum kann das Dänemark, warum können wir das nicht? Aber gut, die Dänen haben ja auch eine sozialdemokratische Regierung, die strikte Migrationspolitik betreibt. Also es gibt halt Dinge auf der Welt, die gibt es halt in Deutschland leider nicht, aber auf der Welt gibt es die schon.
Ja, es ist spannend manchmal, wenn man sich so Gedanken macht, wo denn die Reise hingeht und manchmal auch, wie offensichtlich denn eigentlich Lösungen wären und wir doch uns so weit von diesen Lösungen wegbewegen. Herr Stelter, zum Abschluss unseres Gesprächs, ich habe noch eine Rückspiegelfrage an Sie. Habeck mit seinem Heizungsgesetz. Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir zum Thema CO2-Ausstoß gebäudemäßig was machen müssen, Klimawandel etc., alles gut. Erklären Sie mir doch bitte mal, warum Herr Habeck nicht gesagt hat, wir müssen so etwas tun, perspektivisch auf jeden Fall, und wir fangen, um mit gutem Beispiel voranzugehen, mit allen öffentlichen Gebäuden mal an. Also Schulen, Rathäuser, was auch immer, Gerichte, was immer öffentliche Gebäude sind. Und sagen, wir gehen jetzt mal als Staat mit gutem Beispiel voran, weil diese Gebäude haben das gleiche Problem wie dein Wohnhaus. Und wir werden dadurch mal die Kinderkrankheiten dieses ganzen Prozesses ein bisschen bearbeiten, werden mit gutem Beispiel vorangehen und werden euch zeigen, dass das geht. Und noch dazu haben wir die Preissprünge am Anfang für euch ausgeglichen. Können Sie mir erklären, warum Politiker nicht so denken können?
Ja, wie gesagt, da müssen Sie mal einen Hirnforscher mit Fokus Politiker einladen. Also ich würde halt sagen, für mich ist es einfach so, wissen Sie generell, also ich könnte Gegenfragen kann sagen, können Sie mir erklären, wieso man Umweltschutz ernst nimmt, Atomkraftwerke ausschaltet und dann ein Heizungsgesetz macht, wo die Kosten pro eingesparte Tonne CO2, da gibt es verschiedene Untersuchungen, also gibt es Schätzungen, so bei 1.000 Euro liegen. In einer Welt, wo sie global 80% des CO2-Einstoßes zu jährlichen Kosten von unter $200 die Tonne einsparen können. Also wenn ich wirklich Klimaschutz betreiben möchte, dann muss ich eigentlich hingehen und sagen, liebe Freunde, können wir nicht hingehen und sagen, wir nehmen einen bestimmten Geldbetrag X, den wir in Deutschland für Klimaschutz ausgeben wollen, und wir investieren ihn global so, dass er am meisten bringt. Ja, also wenn Sie alte Kohlekraftwerke, was sich in Indien modernisieren, bringt das mehr für das Weltklima, als wenn wir Elektroauto fahren. Ich habe übrigens jetzt kein Plädoyer gegen Elektroauto. Ich will mit nur sagen, wer glaubt, mit Elektroauto das Weltklima zu retten, dem kann ich auch nicht helfen. Also das heißt, es sind sehr teure Maßnahmen. Wir sind einfach in Deutschland schon bei sehr teuren Maßnahmen.
Und vor dem Hintergrund ist die ganze Überlegung eigentlich völlig falsch. Jetzt ist es aber so, dass eben vor allem von den Grünen betrieben wir eine sehr nationalistische Denkweise haben mit dem Motto, Deutschland alleine muss es irgendwie tun und das kommt ja auch medial gut an. Und dann muss ich einfach sagen, naja gut, dann muss ich aber in Deutschland auch auf die einfachsten Hebel gehen. Und die einfachsten Hebel wäre zum Beispiel gewesen, Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke. Gut, ist jetzt erledigt, aber das wäre sowas gewesen. Und da muss ich natürlich sagen, naja, ich finde es erstaunlich, dass Politiker glauben, dass die Bürger da mitgehen, dass sie quasi sagen, okay, naheliegende Maßnahmen zur CO2-Einsparung werden nicht verfolgt. Und dafür drückst du mir aber Maßnahmen auf, die irrsinnig teuer sind, Klammer auf, die sich auch für mich eigentlich erstmal nicht rechnen. Machst nebenher noch sozusagen eine Politik, die noch den Immobilienbestand entwertet, Klammer auf, dieses Hauptersparnis von den meisten. Wir haben vorhin schon diskutiert von den meisten Deutschen, die ohnehin weniger haben als die anderen. Also, ich pack's nicht.
Gut, das ist ein bisschen Ratlosigkeit, die bei uns da auch auftaucht. Ich stimme Ihnen vollkommen zu. Wenn man solche Dinge machen möchte, dann muss man ja aber doch erst recht mit gutem Beispiel vorangehen. Und ich glaube, dass das einfach dazu geführt hätte, dass die Bevölkerung sagt, hey, die machen das selbst und gehen da mit Beispiel voran und dann schauen wir mal, was da draus wird. Aber ich glaube, dass natürlich das Gesamtkonstrukt so komplex ist, dass es natürlich viele Facetten gibt, die da zu berücksichtigen sind. Ich dachte nur und denke immer noch, wenn man etwas mit gutem Beispiel vorlebt, dass dann sehr viele Menschen vielleicht eher bereit sind, dem zu folgen.
Ja, wahrscheinlich wäre es am Beispiel gar nicht so gut gewesen, weil man hätte festgestellt, dass es wie viel es kostet, dass es sich nicht rechnet, dann hätten die Kommunen geklagt und so weiter. Also es ist immer besser, irgendwie es auf den Privatmann abzuwälzen, als über die öffentliche Verwaltung abwickeln zu wollen.
Verstehe. Nun gut, dann tun Sie mir doch trotzdem noch einen allerletzten Gefallen, Herr Stelter. Wollen wir versuchen, mit etwas Optimismus den Podcast zu beenden? Gibt es irgendetwas, was uns wahnsinnig optimistisch stimmt im Moment? Sie haben gesagt, es gibt wahrscheinlich steigenden Wohlstand in den nächsten Jahren, global gesehen. Da stimme ich zu. Ich glaube, es gibt immer noch 99% der Menschen auf der Welt, die gerne in Deutschland leben würden und gerne die Probleme hätten, die wir gerade besprochen haben. Gibt es irgendwas, was uns optimistisch stimmen kann für die nächste Zeit?
Ich glaube, der Fortschritt der Menschheit wird gigantisch sein. Technologische Fortschritte, Gesundheitswesen, die werden riesige Fortschritte erleben. Ich fürchte halt, die Fortschritte werden überwiegend außerhalb Deutschlands und Europas stattfinden. Aber daran kann man partizipieren und auf der anderen Seite haben wir natürlich immer noch sehr viel Assets in Deutschland, sehr viele Dinge, die Deutschland lebenswert machen. Und insofern, wir können ja mal träumen und können sagen, wenn jeder der Hörer, der jetzt den Podcast gehört hat und unsere Frustration teilt, sagt, ich möchte einen Beitrag zu leisten, dass es besser wird und sich vornimmt, jede Woche mit einer Person zu sprechen, die zu überzeugen, dass in Deutschland Reformbedarf besteht und dann wiederum diese Person auch das machen muss, also sozusagen einen Kettenbrief starten, dann können wir es vielleicht schaffen, dass so viel Druck aus der Bevölkerung kommt, dass die Politiker anerkennen, dass, wenn sie ihre Pfründe sichern wollen, sie Reformen machen müssen. Jetzt ist es umgekehrt. Heute glauben sie, ihre Pfründe sichern sie nur, indem sie keine Reformen machen. Insofern, das würde mich optimistisch stimmen. Und ja, wie gesagt, die Herausforderungen sind groß. Ich will jetzt nicht überoptimistisch werden, aber ich würde sagen, das wäre zumindest eine Chance, auf die wir setzen sollten.
Okay, dann nutzen wir die Chance. Ich fange gleich heute Nachmittag damit an, dem Ersten wieder darüber zu berichten, was zu tun ist. Wir nehmen mit, private Altersvorsorge ist etwas, was zwingend notwendig ist. Und zwar in dem größten zur Verfügung stehenden Maß und was man sich leisten kann. Der Kühlschrank darf natürlich nicht leer sein dabei, das ist auch völlig klar. Lieber Herr Stelter, herzlichen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben und für Ihren Inhalt und für die starke Meinung, die ich von Ihnen bekommen habe. Und ich freue mich auf ein Wiedersehen und herzlichen Dank dafür.
Herr Nahrheike, vielen Dank für Ihr Gespräch. Für unser Gespräch, vielen Dank für Ihre Fragen vor allem.
Dankeschön, alles Gute.
Eine Produktion von 4professionell.